Schließlich war Jesus allein mit der Frau, die immer noch in der Mitte an seiner Seite gestellt war. Da richtete Jesus sich wieder auf und sagte zu ihr: Wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr, antwortete sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Eine Geschichte, die ich so aus dem Hintergrund oder aus meiner Kindheit oder wenn wir sie im Bibelgespräch diskutiert haben, immer auf den ersten Blick so verstanden habe: Okay, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die sind halt abgezogen, weil sie auch Schuld hatten. Und jeder schuldig ist. Geschichte geht aber viel tiefer. Das, was da Jesus macht, ist ein richtiges Paradigmenwechsel. Es hat ganz viel mit Gesetz und sehr viel mit Schuld zu tun. Und diesen Horizont, den er da aufreißt, den zukünftigen Umgang, den er sich wünscht, sein Volk, wie mit dem Gesetz umzugehen haben oder sollen, da stößt sie so doll vor den Kopf, dass sie denken, hey, das ist jetzt too much. Aber eins nach dem anderen. Fangen wir an. Der erste Punkt, der hier klar wird, der eigentlich eher eine Sehnsucht ausdrückt, wenn wir uns vorstellen, das, was wir jetzt wissen, was die anderen ja noch nicht wissen, ist, dass Jesus von dem Opfer, wir feiern heute das Abendmahl, ja schon wusste. Der Begriff des Opfers kommt hier in diesem Abschnitt gar nicht vor. Aber er hat ganz stark mit diesem Gesetz, das die Schriftgelehrten und die Pharisäer erwähnen, zu tun. Sie berufen sich auf das Gesetz, auf die Todesstrafe, 3. Mose 20, könnt ihr mal so nebenbei aufschlagen. Ich werde da jetzt nicht viel drauf lesen, weil da sind dann die ganzen Todesgesetze. Also auf was es alles die Steinigung gibt. Eine Sache könnte ich doch mal vorlesen, für alle, die wir Kinder sind. Wenn jemand, Vers 9, 20 Vers 9, wenn jemand seinen Vater oder seine Mutter verflucht, soll er mit dem Tod bestraft werden. Wir denken ja oft, dass es die Todesstrafe, die Steinigung oft nur so bei Ehebruch gibt. Und lest mal die ganzen Sachen durch. Hier sind einige Sachen, die auch gesellschaftlich momentan sehr brisant sind, wo wir sagen können, da haben wir doch bestimmte Werte, die können wir nicht einfach tolerieren. Das ist dem Herrn ein Gräuel, steht dann da. Ganz viele Sachen, wo wir sagen, da müssen wir jetzt radikal reagieren als Kirche. Das Gesetz fordert es. Darauf pochen hier die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Die Todesstrafe, die wird gefordert. Interessanterweise wird die Todesstrafe ja nicht nur bei einzelnen Vergehen gefordert. Und das wird hier vielleicht ein bisschen deutlich mit dem Satz, den nachher Jesus herholt. Wer von euch ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein, heißt nicht nur, wer von euch hat mal was gemacht, was schlimm ist, sondern jeder von euch verdient den Tod. Und die Israeliten hatten einen Weg daraus. Das war Jesus und den Pharisäern und den Gesetzeslehrern sehr wohl bekannt. Denn schlagt mal einfach nur das erste Kapitel auf von diesem Buch und blättert mal die nächsten Seiten durch, was so als Überschrift da steht. Also ihr geht jetzt in 3. Mose 1 und dann steht da Brandopfer, Speiseopfer, Friedensopfer, Sündopfer. Jetzt wird's so langsam konkret, da sind wir so ungefähr, bei der Frau, der Ehebrecherin angekommen, Schuldopfer und Anweisung für die ganzen Opfer. Ein Israelit wusste, dass wenn er Schuld auf sich geladen hatte, dass er nicht den Tod zu erwarten hatte, wenn ein Tier, oder es geht dann nachher so weiter, je ärmer er war, es könnte sogar bis zum Mehl gehen, aber bloß nicht mit Öl dann mischen, das muss dann rein sein, dann kannst du das Mehl nehmen und es opfern. Ein Israelit wusste, es gibt einen Ausweg. Du sollst leben. Ihr Bild von ihrem Gott war: Unser Gott will, dass wir leben. Und er will, dass andere leben. Er hat nie das Gericht gebracht, den Tod, ohne vorher zu retten. Das gab es nicht, im ganzen Alten Testament nicht. Wenn ihr hineinschaut und denkt, wie brutal das da manchmal ist, dann gab es immer den Weg der Erlösung und der Vergebung. Schon im Alten Testament ist es tief verankert. Und mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Fülle konfrontiert Jesus die Schriftgelehrten. Sie kommen also und nehmen die Frau in die Mitte. Und Jesus reagiert erstmal gar nicht. Er schreibt weiter in den Sand. Er weiß schon, was die vorhaben. Ja, nebenbei erwähnt, sie wollen ihm eine Falle stellen. Aber das Eigentliche ist, sie wenden das Gesetz vollkommen falsch an. Und deswegen schenkt er ihnen keine Aufmerksamkeit. Er weiß, dass sie den Tod wollen. Man könnte es anders übersetzen. Ein Kind Gottes, ein Kind des Lichts, wünscht sich den Tod für jemand anderen. Und Jesus schenkt ihm keine Beachtung. Da fordert jemand den Preis des Gesetzes und Jesus ignoriert ihn. Das ist eigentlich schwer auszuhalten für diejenigen, die dann die Pharisäer sind und sagen, das ist doch ungerecht. Du musst doch jetzt das Recht walten lassen. Aber setzt euch jetzt nun in die Lage der Frau. Jeder hat diese Schuld. Und das Erste, was sie erlebt, ist, es kommt nicht ein Ankläger dazu. Sie weiß zwar auch noch nicht, was da gerade passiert, aber er scheint sich für diesen Fall erstmal noch gar nicht zu interessieren. Wahrscheinlich ist sie auch jetzt immer noch nervöser, weil sie denkt, es kann ihr jetzt gleich an den Kragen gehen. Aber zuerst einmal schweigt er. Ich weiß nicht, ob Jesus das macht, weil er vielleicht hofft, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten selbst darauf kommen, dass sie eigentlich nicht die Todesbringer sein sollten, sondern ihr das Opfer anbieten könnten. Frau, du hast gesündigt. Okay, dann gehen wir zum Tempel und wir opfern. Du hast einen Weg daraus und wir helfen dir, weil wir wissen, dass es einen Weg daraus gibt. Und er bleibt ruhig und hofft vielleicht, dass das angeboten wird. Aber anscheinend ist seine Hoffnung, oder er kennt die Pharisäer und Schriftgelehrten so gut, dass wie wir denken, nee, die wollen den Tod. Und wenn jemand den Tod will, dann macht da auch keiner mehr den Rückzieher. Die setzen das durch. Also wiederholen sie ihre Aufforderung oder ihre Frage, wie sie nun damit umzugehen haben. Und Jesus sagt, steht auf und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Diesen Vers mit dem letzten wird noch eine ganz spannende Kombination ergeben. Eigentlich bekennen jetzt die Pharisäer und die Schriftgelehrten, dass sie Schuld auf sich geladen haben. Weil sie gehen. Da ist nicht einer, der sagt, naja, ich war gerade noch opfern. Ich bin jetzt schuldlos. Ist alles bereinigt. Ich darf. Die gehen alle. Und das Bewusstsein eines Israeliten war ganz klar, du warst nicht einmal im Tempel opfern und dann ist die Schuld weg und dann bist du rein, bis zum nächsten Mal opfern. Oh nein, oh nein. Ihnen war klar, hey, du sammelst zwischendurch immer wieder Sachen ein, begehst Sachen, tust Sachen, handelst und hast die ganze Zeit Schuld auf dich, aber du kannst ja nicht jeden Tag alle paar Minuten dahin gehen, also hat man einen Rhythmus geschaffen, wo einem bewusst wird, ja, du hast diesen Ort, es abzugeben, es niederzulegen. Und du hast den Ort, wo du dir klar machen kannst, da ist jemand, der für dich die Schuld auf sich nimmt. Und du musst nicht alle 5 Minuten oder alle 5 Tage zum Tempel gehen. Es gab diesen Rhythmus und ihnen war klar, du hast Schuld auf dir. Und du wirst sie aber immer wieder los. Jesus sieht diese Frau. Und es scheint so, er stellt ja ihr die Frage, ist da niemand, so rhetorisch, ist da niemand, der dich angeklagt hat? Sie, nicht einer. Dann klage ich dich auch nicht an, sagt er. Geh hinfort und sündige nicht mehr. Diesen Text wenden wir ganz oft an, wenn wir sagen wollen, da hat jemand was gemacht und jetzt hörst du aber bitte auf. So nach dem Motto, danach gibt's keine Schuld mehr in diesem Bereich. Vielleicht auch gerade bei dem Thema Ehebruch. So, jetzt bist du getrennt und danach hast du aber bitte nur noch ordentliche Beziehungen zu führen. Jesus macht hier eine ganz weise Aussage. Er sagt, ja, geh und sündige hinfort nicht mehr. Und damit meint er genau das, was in der Bibel so oft vorkommt, wo man sagt, halte die Gebote hoch. Das sind die, die die Gebote halten. Und bei dem allein von der Wortsprache habe ich immer verstanden, ja, die halten sie ein. Die leben sie. Ja, aber die, die sie halten, das sind die, die sich danach ausrichten, die danach streben, wohl wissend, dass sie daran immer wieder scheitern. Aber es wäre ja schlimm, wenn man sagen würde danach, ja, dann die Gebote sind egal, brauch dich gar nicht nach auszurichten, mach wie du willst, geh zum Opfer, leb wie du willst. Nein, Gott sagt, richte dich danach aus. Richte dich danach aus, strebe danach, weil sie sind gut. Du sollst nicht verletzt werden, andere sollen nicht verletzt werden, du sollst leben. Also richte dich danach aus. Aber sei dir gewiss, es gibt diesen Ort, wo du befreit werden kannst. Du musst diese Schuld nicht selbst tragen. Du musst es nicht mit dir alleine ausmachen. Du kannst davon befreit werden. Wir leben 2000 Jahre später und haben das Opfer nicht mehr den Opferdienst. Was wir haben, ist das Abendmahl, das ähnlich wie das Opferdienst dieselben Elemente verwendet, um uns deutlich zu machen, da ist jemand für uns gestorben. Da ist jemand selbst das Opfer. Dieselbe Person, von der wir in der Geschichte gelesen haben, Jesus Christus, der sagt, dein Preis, die Strafe für das Gesetz, den Tod, der das Gesetz fordert von jedem Einzelnen, den habe ich gezahlt. Der ist bezahlt. Der ist bezahlt bereits. Befreiung erleben wir vielleicht manchmal nur durch Erinnerung und durch Bewusstmachung. Zu sagen, stimmt, da war was. Ich bin befreit. Ich kann es loslassen. Bei manchen Sachen fällt es vielleicht schwer, wo man sagt, ja, aber die Schuld ist so groß und ich weiß sogar, dass ich Schuld habe und es belastet mich. Wir hatten erst vor 2 Wochen im Bibelgespräch nur hypothetisch gesagt, was ist, wenn du als Autofahrer einen Unfall machst und dabei sterben dann 2 Kinder und du weißt, du warst schuld. Und hypothetisch haben viele gesagt, so vom Empfinden, boah, die Schuld, die könnte man, selbst wenn es dir zugesprochen wird, dass du das loslassen kannst. Irgendwann würde jeder so vom Empfinden sagen, ja, das kann ich aber nicht loslassen. Das würde mich weiter erdrücken. Und da gibt's noch viele, viele andere Beispiele, wo man sagen könnte, da wollen wir selbst vielleicht nicht loslassen und werden dadurch vielleicht auch nicht befreit. Und die meisten Beispiele sind aber vielleicht eher wie bei dieser Geschichte. Da sind die Gesetzeslehrer und die Pharisäer. Eigentlich ist es das Volk. Eigentlich sind es wir, die Christen. Wo die Frage gestellt wird, wer bist du? Wer bist du? Im Sinne von, wenn du zum Volk gehörst, welchen Blick hast du? Forderst du den Tod für deinen Nächsten? Oder wünschst du dir, dass er lebt? Bei der Fußwaschung und beim Abendmahl wird uns bewusst gemacht, dass wir Vergebung brauchen, dass wir einander vergeben sollen, immer und immer wieder. Wir können anklagen, ja, wir können. Und zwar zu Recht. Wir hätten 1000 Gründe und wir können es aufzeigen. Wir können. Das Gute ist, dass dann einer für uns eintritt, der größer ist als die ganze Gemeinde und sagt, egal ob ihr irgendjemand von uns hier angreift und die Strafe fordert, Christus würde sich da vorstellen und sagen, ich habe den Preis bezahlt. Ich habe den Preis bezahlt, du bist frei. Ich wünsche mir so sehr, dass es gar nicht dazu kommen muss, dass Jesus davor treten muss, um eine Frau oder einen Mann zu schützen vor der Gemeinde, vor den Anklägern, sondern dass die Gemeinde diejenige ist, jeder von uns, die hilft zu zeigen, es gibt diesen Ort des Loslassens und Befreiens. Und das ist nicht das Ritual, dadurch, dass man Brot und Wein nimmt. Man erinnert sich nur, dass da etwas passiert ist, dass Christus für dich gestorben ist, wo du sagen kannst, er hat ja wirklich den Preis bezahlt und ich habe es nicht mal verdient. Ja, ich habe Schuld. Ich habe es nicht mal verdient. Aber er ist bezahlt. Was willst du machen, wenn du von den Gleisen gerettet wirst, ein Mensch dich rettet und er stirbt und du lebst? Ja, du kannst danach ganz viel sagen, ich habe es nicht verdient und ich kann es nicht in Anspruch nehmen, aber dann lebst du plötzlich und die Person ist tot. Wenn jemand dir dein Leben rettet, dann hast du es geschenkt bekommen, dann ist es da. Dann kannst du sagen, ja, ich habe es nicht verdient, du kannst viel erzählen, aber es ist da, es ist ein Geschenk. Das Gute ist, dass bei Jesus Christus, dass er nicht tot ist. Ich müsste noch nicht mal traurig sein und sagen, schade, irgendwie ist das gar kein Vergleich, dass Christus tot ist und ich leben darf, sondern Gott selbst lebt wieder. Und deswegen ist es für mich ein Fest, es annehmen zu können. Man müsste noch nicht mal eine falsche Scham haben, sondern da ist jemand, der sagt, ich möchte, dass ihr lebt. Und ich lebe auch, weil ich der Herr des Lebens bin. Also macht euch das Leben nicht gegenseitig schwer, sondern sprecht euch die Vergebung zu. Vergebt einander. Und das Gesetz ist schwächer als die Vergebung und das Opfer. Ja, es fordert alles ein. Aber das Gesetz selbst sagt, wo die Lösung ist. Im Opfer. Und es wurde gegeben. Das feiern wir heute. Es wurde gegeben. Es ist da. Wir dürfen befreit leben. Und das nicht nur seit der Taufe, seitdem wir Christen geworden sind oder seitdem wir das wissen. Das dürfen wir jeden Tag aufs Neue. Und manchmal ist es einfach nur wichtig, dass wir uns daran erinnern. Es immer wieder hören. Und dann immer wieder loslassen. Weil manchmal fällt es so schwer. Ich habe ein paar Geschwister gebeten, weil es manchmal braucht, dass das sitzt, von dieser Erlösung und von der Salvation zu singen. Und die Geschwister bitte ich jetzt, dass sie das einfach tun. Genauso sollte es sein, wenn wir von Schuld hören, dass wir diesen Ausweg kennen, dass wir von diese Lieder nicht nur singen, dass wir sie leben, dass wir das Evangelium nicht nur predigen, sondern dass wir es anderen anbieten, dass wir nicht diejenigen sind, die, wie es in der Gesellschaft genug gibt, vielleicht kennt ihr das, die einen anschwärzen, die sehen, was man falsch macht, vielleicht einen sogar anzeigen. Ja, wir haben es dann auch verdient, definitiv. Aber den Tod hat keiner verdient. Deswegen bin ich auch froh, dass es in unseren Gesetzen der Staates keine Todesstrafe mehr gibt. Ja, manchmal müssen wir vielleicht hier und dafür noch den Preis zahlen. Aber die Schuld, die können wir abgeben. Wir können befreit werden. Und ich wünsche uns, dass wir uns das gegenseitig zusprechen. Und das können wir bei der Fußwaschung tun. Wir werden jetzt die Einsetzungsworte hören.
Ich lese aus Johannes 13, die Verse 1 bis 11. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Das Passafest stand unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Jetzt sollte er diese Welt verlassen und zum Vater gehen. Er hatte die Menschen, die in dieser Welt zu ihm gehörten, immer geliebt. Bis zum Ende gehörte ihnen seine ganze Liebe. Jesus war mit seinen Jüngern beim Festmahl. Da hatte der Teufel dem Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, schon den Entschluss ins Herz gelegt, Jesus den jüdischen Behörden auszuliefern. Jesus wusste, der Vater hatte alles in seine Hand gelegt. Von Gott war er gekommen und zu Gott sollte er wieder zurückkehren. Er stand vom Festmahl auf, legte den Mantel ab und band sich ein Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen. Mit dem Tuch, das er umgebunden hatte, trocknete er ihnen die Füße ab. Als er zu Simon Petrus kam, sagte der zu ihm: Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm: Was ich für dich tue, das verstehst du jetzt noch nicht. Du wirst es aber später verstehen. Petrus erwiderte: Nie und nimmer sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete: Wenn ich dich nicht wasche, gibt es für dich keine Gemeinschaft mit mir. Da sagte Simon Petrus: Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus antwortete: Wer gebadet hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn den jüdischen Behörden ausliefern würde. Deshalb sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Wir haben jetzt auch die Gelegenheit, einander die Füße zu waschen. Die Frauen werden das wie immer hier im Saal machen, die Männer unten im kleinen Saal, und für Familien und Paare gibt es die Möglichkeit, im Jutz einander die Füße zu waschen. Und ich wünsche uns allen dazu Gottes Segen.